Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel, Ihr Podcast mit Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Grüß dich, Karl-Heinz, wie geht's dir?
Ja, hallo Roland, geht gut. Und mit mir, wie immer, Roland Fiege, Marketing- und Technologie-Enthusiast.
Ja, wir haben heute schon irgendwie einen anstrengenden Tag hinter uns beide, glaube ich. Sind beide so ein bisschen genervt, aus unterschiedlichsten Gründen. Also, was ist denn die Nachricht des Tages, die ist ja, also heute ist der 6. Oktober. Die Nachricht des Tages ist ja sowas von offensiv. Ich befürchte, mit der Aktion, mit dem Klinikum und der Covid-19-Infektion von Trump hat das jetzt echt geschafft. Was meinst du?
Also sagen wir mal so, er stellt sich natürlich als der Corona-Bezwinger dar. Ne? Er tritt auf vor dem Weißen Haus und inszeniert sich da als der Bezwinger. Die Frage, ob es ihm wirklich so gut geht, man weiß natürlich jetzt nicht. A, hatte er wirklich Corona oder war das alles nur gefaked? Ne? Auch die Überlegung darf man durchaus mal anstellen, weil ich glaube, er ist taktisch so gut unterwegs, dem ist jedes Mittel recht. Und wie ich ja beim letzten Mal schon gesagt hatte, ich habe die Angst, dass der tatsächlich um sein Überleben kämpft. Denn wenn er nicht mehr wiedergewählt werden sollte, was ist dann mit seinem riesen Schuldenberg? Weil offensichtlich seine Golfplätze laufen nicht mehr. Die Hotels sind durch Corona genauso geschädigt wie alles andere. Also ich glaube, dass der sich mit seinem Geschäft im Moment sehr schwer tut. Und das könnte natürlich ein Tiefschlag werden, wenn er dann auch als Präsident noch verliert.
Ja, und wir wissen ja, sein Hauptfinanzier der letzten Jahrzehnte war ja die Deutsche Bank. Die hat dann gleich mal das nächste Problem an der Backe. Als ob die nicht schon genug Probleme haben. Aber ja. Gut, aber das ist ja tatsächlich taktisch, also ob er jetzt tatsächlich infiziert ist oder nicht, eine so dermaßen gelungene Veranstaltung, dass er jetzt bei seinen Anhängern wirklich als der Bezwinger, als der Invincible Man gelten muss. Also das ist, es wird immer wilder und immer bunter, kann man nicht anders sagen.
Es ist der Wahnsinn. Und wenn man sich dann überlegt, wie der Normalo-Bürger damit umgeht. Wir haben inzwischen über 210.000 Tote in den USA. Über 1 Million Menschen sind angesteckt. Ich habe gestern eine Zahl von der WHO gehört. Das wollte ich gar nicht glauben, dass schon über 45 Millionen Menschen angesteckt sind mit Corona, was ja schon mal eine seriöse Nummer ist. Und gleichzeitig muss man sich fragen, wie geht der Normalbürger in Amerika, aber natürlich auch bei uns, damit um? Du siehst es ja auch an den Demos. Ne?
Ja, sehr, sehr, sehr unterschiedlich, kann man vorsichtig formulieren. Naja, und dann in dem Zusammenhang natürlich auch noch so eine Schlagzeile des Tages oder des gestrigen Tages waren die unterschiedlichen Regelungen innerhalb der Bundesländer. Das ist ja eine sehr bunte Geschichte. Ich komme jetzt gerade, also ich wohne quasi direkt im Dreieck, also ich kann quasi rüberspucken nach Hessen, nach Baden-Württemberg, wenn ich auf die andere Rheinseite gehe, nach Rheinland-Pfalz. Also wir wohnen wirklich in einem Dreiländereck und jetzt komme ich quasi gerade aus Mannheim und ich weiß nicht, also das soll ich dann demnächst 14 Tage in Quarantäne gehen, wenn ich aus Baden-Württemberg nach Rheinland-Pfalz fahre? Das kann es ja auch nicht sein. Mensch, jetzt kommen die Ferien. Ne? Jetzt haben wir gedacht, dass wir wenigstens mal in den Herbstferien mal wegfahren. Aber ich glaube, wir bleiben lieber daheim.
Ich glaube, die Entscheidung ist weise. Ja, weil wenn du im Moment überlegst, noch ist Spanien nicht gestrichen. Italien kann man hinreisen. Aber wer sagt, dass das in 10 Tagen noch der Fall ist?
Ja, eben.
die Leute haben Angst zu buchen, glaube ich. Und das spiegelt sich halt auch in dem an weiter, was sich im Moment so in der Wirtschaft abspielt. Ne? Kurzarbeit ist immer noch extrem hoch. Die Wirtschaft leidet noch sehr. Dazu kommen diese Probleme in der Automobilindustrie. Gerade heute war eine der Nachrichten, dass jetzt langsam dank der Prämien die E-Autos anziehen, wo ich sage, naja, sei es ihnen gegönnt. Auf der anderen Seite sage ich, ob uns das wirklich weiterbringt. Also CO2-technisch kennst du meine Meinung dazu. Ich glaube nicht, dass die Elektromobilität uns beim CO2-Ausstoß wirklich helfen wird. Maximal hilft sie uns wirtschaftlich im Moment, ja, weil wir einfach neue Autos wieder an den Start bekommen. Ne? Ja. Aber das ist im Moment auch schon fast alles dazu. Ne?
Und jetzt hatten wir ja auch letzte Woche, glaube ich, hatten wir auch drüber gesprochen, dass das irgendwie ein Wirtschaftsinstitut oder die Regierung auch sagt, naja, jetzt haben wir dieses Jahr 7% Wirtschaftsleistung Rückgang, nächstes Jahr haben wir wieder 6% mehr. Ich sehe das momentan überhaupt nicht und ich habe jetzt mal so eine Blitzumfrage heute gemacht bei Unternehmern und Selbstständigen, die ich so kenne, in wirklich sehr unterschiedlichen Branchen. Ja, und die sind alle so bei 60-70% ihres normalen Umsatzes. Also das ist quasi so die, ich meine so im Schnitt, so, glaube ich, war es so 67-68%. Damit kann man ja vielleicht überleben, wenn man jede Menge Kosten quasi reduziert, aber leben und ausbauen und expandieren und sich entwickeln kann man ja damit nicht. Wie kriegst du ganz das so mit? Was für ein Feedback hast du so in deinem Umkreis?
Also sehr unterschiedlich. Ich erlebe inzwischen, wenn man mal in ein Restaurant geht oder mit Leuten aus der Gastronomie spricht, so die kleineren Restaurants, die kommen inzwischen ganz gut damit klar. Bei denen läuft's wieder, ne? Auch in den Städten übrigens, sowohl in Köln wie hier Siegburg oder auch Hennef. Hingegen gibt es ganze Bereiche, ich denke mal an die ganze Eventindustrie. Ein guter Bekannter von mir, der ist Chef der Lanxess Arena und der Löscher, der sagt, es ist eine Katastrophe.
Ja, ist ja hier auch, ne? Gar nicht. SAP Arena in Mannheim ist ja auch wirklich nichts, gar nichts.
Also die wissen nicht, was sie machen sollen. Die Eventindustrie als solches, denken sie, wenn wir nur mal denken an das ganze Thema der Veranstaltungen, Hochzeiten. Du hast das mitbekommen. Jetzt sind in manchen Ländern sollen empfohlen nicht mehr als 25 Menschen bei solchen Familienfeiern. In anderen Ländern sagt man 50 Menschen. Aber ganz unter uns, so eine Hochzeit mit 25 Männikes, also eine Großveranstaltung ist das nicht. Nee, ne? Nee. Gleichzeitig müssen wir aber akzeptieren, dass die Dinge, die in den letzten Monaten so schiefgelaufen sind, denken wir an Bielefeld und so weiter, das waren Familienfeste, wo man bewusst gesagt hat, wir verteilen den Besuch über den ganzen Tag, dass die nicht alle auf einmal da sind, aber was dann dazu geführt hat, dass man irgendwie, ich weiß nicht, 150 Mann angesteckt hat, ja, und das zum Lockdown in ganzen Regionen geführt hat. Ja. Und eine Erkenntnis, denke ich, die setzt sich langsam durch, egal ob man den Herrn Drosten hört oder den Herrn Streck, also die Virologen, die uns im Moment beraten, das Virus wird uns noch lange begleiten, vielleicht sogar für immer. Und ich sage immer, wenn man sich das mal genau anguckt, HIV, also den HIV-Virus, den gibt es jetzt seit über 30 Jahren und es gibt heute noch keinen Impfstoff, nur dämpfende Mittel gegen Tollwut, seit über 70, 80 Jahren bekannt. Ja. Gibt es heute noch keinen Wirkstoff. Es gibt nur, bei Tollwut gibt es sogar bei Menschen gar nichts. Ne? Das heißt, du weißt, wenn der Mensch an Tollwut angesteckt ist, stirbt er mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Wir können nichts dagegen tun. Und deshalb ist es sehr optimistisch zu glauben, dass wir vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr schon einen Impfstoff haben, der dann die Breitenwirkung hat und mit dem wir wirklich alle impfen können. Denn die Virologen sagen, im Moment ist noch nicht mal klar, ob die Wirkung nicht sogar nach 3 bis 6 Monaten wieder nachlässt. Also, dass man dann nicht mehr immun ist.
Also, das heißt, wir haben eine Situation, die von Unsicherheit weiterhin geprägt sein wird. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass viele alte oder sagen wir nicht alte, aber herkömmliche Geschäftsmodelle da niederliegen und die werden sich ja auch nicht so schnell erholen. Dann bleibt ja nochmal wieder die Frage, und wir beschäftigen uns ja da auch regelmäßig mit, auch mit unseren Kunden, die wir beraten, was sind denn Branchen oder Richtungen, wo man sagt, da wird sich auch mit oder meinetwegen auch ausgelöst durch die Covid-19-Situation, wird es sehr große Umbrüche gehen, also große tektonische Verschiebungen, große Wellenbewegungen. Und auf welcher Wellenbewegung reitet man denn doch am besten? Ja? Also das hilft ja jetzt nicht, wenn ich jetzt ein Top-Manager bin, aber in einer Branche, die halt quasi keine Zukunft hat, nehmen wir jetzt mal hier Hospitality, aber ich kann ja ein mittelmäßiger Manager oder Unternehmer sein in einem Bereich, der boomt und der wachsen wird und der sich ändern wird. Und ich würde gerne mit dir so ein paar Gedankenspiele machen, vielleicht auch interessant für unsere Hörerinnen und Hörer, sind ja auch etliche Unternehmer dabei, etliche Startups dabei. Lass uns mal nachdenken, wo wird sich das dann Ganze hin positiv verändern? Also positiv im Sinne von, wenn ich mich beruflich oder als Unternehmer umorientiere, welche Branchen werden denn wirtschaftlich so einen Umschwung haben, wovon man als Unternehmer oder auch als Gründer profitieren kann?
Ja, also eins ist klar, wir werden in der Zukunft noch mehr Zeit haben. Wir werden wahrscheinlich auch noch mehr Zeit im Umfeld des häuslichen Umfeldes uns bewegen. Also sprich, wir werden eine Renaissance des Lokalen erleben. Ja? Mhm. Das fängt an bei den Biobauern der grünen Kiste, ne, die wir uns eben nicht mehr, du gehst nicht mehr in den Bioladen, sondern du bestellst dir eine grüne Kiste und die wird dir gebracht. Das geht zum Metzger. Man wird vielleicht weniger zum Metzger gehen als früher, aber ich glaube, die Leute werden weniger in den Supermarkt laufen und dafür das Fleisch, also man wird wieder mehr Wert auf Qualität legen. Weniger ist dann tatsächlich mehr. Und ich glaube, wir werden auf der einen Seite mehr online sehen, also sprich, die Menschen haben sich jetzt einfach an diese digitalen Services gewöhnt, inklusive des Delivery, also sprich, ich bestelle und krieg's geliefert. Aber ich glaube, auch dort wird man sich auf Qualität und Nähe besinnen. Ja, das heißt, dass man versuchen wird, im lokalen Umfeld zu kaufen. Und das zeigt ja auch so ein bisschen eine Solidarität. Ne? Die Menschen verstehen jetzt so langsam, naja, wenn ich alles nur noch bei Amazon bestelle und mein lokales Geschäft nicht unterstütze, dann habe ich ein Problem. Ne? Und das lokale Geschäft, also ich nenne da immer hier mein lokaler Elektrohändler EP, Elektronikpartner Bolz aus Hennef, da habe ich dann die Dinge bestellt. Übrigens ein total cooler Service, ne? Der hat einen sehr kleinen Laden und dann hatte der da so wie ein großes Display stehen. Ein Touchscreen, da konntest du drauf tippen, Kühlschränke, Toaster, alles, was es so gibt, ne? Und dann hast du das ausgesucht und einen Tag später hat er dir das nach Hause geliefert. Ja, das heißt, super, die verbinden das und er hat quasi eine Auswahl, die war größer wie die beim lokalen Saturn Mediamarkt hier in Hennef. Ja? So, und diese Art von Services, glaube ich, wird dramatisch zunehmen und die Menschen fangen einfach an, das auch zu verstehen, dass sich da was tut.
Ja, das glaube ich auch. Also alles, was natürlich mit Lieferungen und Lieferdiensten zu tun hat und tatsächlich, also ohne jetzt das lokalpatriotisch zu sehen, aber wirklich das Bewusstsein, sein Geld dort auszugeben, wo vielleicht auch mit diesen Umsätzen und von diesen Umsätzen Steuern gezahlt wird und nicht irgendwelchen Monopolen, die jenseits des Teiches liegen, quasi da die Endvermögensmaximierung zu unterstützen. Also ich bin auch ein großer Nutzer und großer, nicht Fan, aber doch wirklich, das hat sich einfach die letzten Jahre so dermaßen eingebürgert, diese Pakete, die da jeden Tag fast geliefert werden.
Ja, klar.
Und das ist ein Umdenken. Und das muss man natürlich als Anbieter dann genauso convenient machen, wie man es gewohnt ist von den großen amerikanischen Anbietern. Aber bei uns zum Beispiel auch, es gibt ja hier, ich wohne ja in einem der schönsten Weinanbaugebiete Deutschlands, also hier Pfalz, Rheinhessen, Weltklasse, Riesling-Gegend und andere Dinge auch. Meinst du denn, ich kann hier im lokalen Supermarkt diese Produkte kaufen? Fast nicht. Außer vielleicht beim Edeka. Ne? Da kannst du halt den ganzen Schlons kaufen, den es in allen anderen Edekas und sonst wo auch gibt. Das heißt, du musst dann rausfahren zum Winzer, um dann, da musst du auch Glück haben, dass der dann zu Hause ist und so. Also das sind alles auch Luxusprobleme, aber ich weiß, was du meinst. Also lokales Gemüse, lokale Feinheiten, lokale Leckerheiten, bis hin zu den ganz normalen FCMG-Artikeln, die es natürlich auch lokal gibt.
Ja, und da muss man auch sagen, das erkennen übrigens auch inzwischen die Edekas, die Rewes, die Lidls. Man legt immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit, also Verpackung, weniger Papier, weniger Verpackung. Ich war jetzt letztens im DM bei uns hier um die Ecke, da gibt's Nachfüllstationen für Shampoo. Also, dass du nicht jedes Mal eine Plastikverpackung kaufst, sondern du kannst dein Shampoo abfüllen selber. Ja. Das finde ich total bemerkenswert. Und gerade heute ist im Kölner Express ein Artikel erschienen, Startups im Rheinland, so nach dem Motto, wie können wir die Zukunft packen? Und die stand unter dem Motto, Parship für Handwerker. Da ging es um zwei Startups, die einen, die mit Drohnen Dächer sanieren, Hallendachsanierung, eine Plattform aus Siegburg, und das andere über ein Unternehmen Handwerk Connected. Das ist eine Handwerkerplattform, weil wir haben ja im Moment mit einem massiven Fachkräftemangel zu tun. Also es fehlen Elektriker, es fehlen Fliesenleger, Maler und so weiter. Und das ist quasi so eine Art Parship für die, also so eine Art Matchmaking, wo der eine, der einen Auftrag hat, aber nicht weiß, wie er es machen soll, weil er die Kapazitäten nicht hat, vielleicht fehlen ihm auch Skills. Und der andere, der vielleicht gerade eine Überkapazität hat, der hat zwei Leute, die sollten eigentlich auf die Baustelle X, aber da hat sich was verzögert. Und dann können die miteinander kooperieren und sich gegenseitig die Auslastung erhöhen. Okay. Ja?
Also auch und lokal das genial. Das finde ich natürlich enorm. Das ist natürlich eine praktische.
Genau, total coole Sache. Und ich habe über diese beiden Handwerksbetriebe letztendlich beschrieben im Express. Ja. Und ich finde es bemerkenswert, dass so eine Zeitung, jetzt Kölner Express ist ja nicht unbedingt das Zeitmagazin, das weiß man ja. Ne? aber ich fand es bemerkenswert, dass der Express jetzt auf die Idee kommt, sowas zu machen und eine ganze Seite darüber zu beschreiben, wie die Menschen, wie die kleinen Unternehmen, wie die Handwerker sich auch digitalisieren können. Weil denen fehlt es oft einfach daran, was kann ich denn tun? Die wollen ja, die sind ja nicht so, dass sie nicht wollen, aber die wissen oft nicht, wie.
Wie heißt die Plattform nochmal? Ich schaue mir das mal an.
Das eine ist die Firma Clickbuild. Das ist die Hallendachsanierung. Mhm. Clickbuild, wie klicken und build.de. Okay. Ja. Und das andere ist handwerkconnected.de. Ne? Und Handwerk Connected, das ist dieses Parship für Handwerker.
Lokal und genial. Jetzt habe ich schon den Folgennamen für heute, lokal genial.
Ja, ja, genau, das ist so. Ne? Und deshalb glaube ich auch, dass diese Hilfe zur Selbsthilfe, dass diese Kooperieren, diese Solidargemeinschaft, ich glaube, wenn Corona eins an wirklich positiven Nebeneffekten hat, außer dass es viele Systemfehler aufzeigt. Ne? Also wir haben ja schon drüber gesprochen, die Luftfahrtindustrie, die Kreuzfahrtindustrie, die Automobilindustrie, vieles in bestimmten Bereichen, im Bankenbereich, wird nach Corona nie mehr so werden, wie es vorher war. Ne? Meine These kennst du, ich glaube, die Automobilindustrie, die werden wir von jetzt an behandeln müssen, wie die Kohleindustrie oder die Atomindustrie. Wir werden da noch Milliarden an Geldern, Fördergeldern reingeben, aber das wird der Industrie nicht mehr helfen. Die wird verschwinden mittellangfristig.
Richtig.
Und übrigens, das hat die Kohleindustrie auch getan. Und wir haben heute ein blühendes Ruhrgebiet ohne den, Entschuldigung, Dreck der alten Kohle. Ja? So, und ich glaube, wenn wir es wollen, dann finden wir auch Wege, die Leute doch zu motivieren und zu mobilisieren. Und wenn meine These mit dem Lokalen stimmt, dann werden wir auch wieder sehr viele neue lokale Geschäfte sehen, die aufstehen und die dieses besonderen Services eben bieten werden.
Da habe ich auch noch ein Beispiel, also zum Thema Lokal oder Lokallieferung ist auch ein Lieferdienst, die jetzt aber gerade auch erst, glaube ich, die ersten Testmärkte mal bedienen, wahrscheinlich in Berlin, denke ich mal. Das ist die Lelka, L-E-L-K-A.de und da gab es jetzt auch, das ursprünglich hat das mal angefangen als Preisvergleichs-App, ist jetzt ein cleverer im Lieferdienst, wo man quasi alle Angebote hat. Das ist mal eine Sache gut, aber die haben jetzt auch im Prinzip so einen kleinen Pivot gemacht, in dem Sinne, dass sie sagen, ja, wir wollen jetzt das als Marktplatz für lokale Anbieter machen, weil eben tatsächlich, und der Claim wird dann sein, Lelka liefert lokal, ja, finde ich ja schon auch mal gut, weil eben genau diese Punkte, die du eben sagtest, also natürlich ist es einerseits interessant zu sehen, okay, die Sonderangebote von allen Supermärkten in deiner Gegend, aber vor allem auch, wenn du Spezialitäten haben willst aus deiner Gegend, die es eben nicht bei Lidl, Aldi, Penny gibt, ja, die willst du ja auch haben. Oder es gibt hier auch so einen High-End-Metzger, David heißt der, die quasi auch so handgestreichelte Schweine da quasi und Dry-Age Meat und alles. Da ist immer, da sind lange, das sind 100 Meter Schlangen vor diesem Laden, ja. Da kostet das Kilo 50, 60 Euro, das ist aber egal, ja. Also da ist immer, da musst du Glück haben, wenn Grillsaison ist, dass du noch was kriegst. Und solche Dinge eben auch in einen Lieferdienst zu kriegen, lokal in dem Falle, mit so einer grünen Box, wie du eben sagtest, so einer Gemüsebox oder Weinen bis hin zu Sachen aus dem DM-Markt. Ja? Und das alles zusammen in einem Lieferdienst, ich denke, dass die DM da eine sehr gute Chance und ein gutes Momentum, was da jetzt ansteht.
Absolut, absolut. Und übrigens, das müssen wir ja auch mal sehen, diese Start-ups, die da jetzt entstehen, rund um diese Dinge, egal ob das jetzt Hallendachsanierung oder Handwerk Connected oder deine Lelka ist, Tatsache ist, das wird der Mittelstand und die Konzerne von morgen sein.
Ja.
Facebook und Apple und Airbnb, das waren auch mal Zwei-Mann-Läden, ja. So, aber die haben das geschafft. Und wir müssen halt auf diese Industrie setzen. Und umso nachhaltiger sie ist, umso besser für uns, für unsere Wirtschaft, aber auch gleichzeitig für unsere Umwelt.
Jetzt haben wir über den Thema hier Lokal und Lieferdienste gesprochen. Ich habe jetzt noch einen Gedanken. Wir haben ja auch in den letzten Folgen öfter mal gesprochen über das Thema CO2-Steuer und dass wir ja überhaupt nicht den wahren Preis bezahlen. Also natürlich ist das, da gebe ich dir auch recht, dass also jetzt ein Elektroauto an sich macht die Welt nicht sauberer. Es qualmt halt nur woanders raus. Ja, der Strom muss ja trotzdem erzeugt werden. Aber wenn wir nochmal überlegen, wir regen uns auf über den Dreck, der aus den Kreuzfahrtschiffen rauskommt oder aus den Containerschiffen, die nach China tuckern und unsere iPhones abholen. Aber wir haben ja hier vor Ort auch ein Riesenpotenzial. Weißt du eigentlich im Onlinehandel, wie hoch die Retourenquote dort ist? Hast du eine Idee?
Ja, das ist enorm. Ne? Also Retouren, du hast das ja mitbekommen, das Bundesministerium für Wirtschaft will ja jetzt sogar dafür sorgen, dass diese Retouren nicht mehr einfach vernichtet werden dürfen, weil das teilweise ja für die Anbieter günstiger ist, die Ware zu vernichten, als sie nochmal aufzubereiten.
Ja, klar. Ja?
Und das ist natürlich unsäglich. Und ich glaube, wir sprechen von einer Retour von 15-25%. Ja? Das heißt, jedes.
Da bist du aber viel zu niedrig. Da bist du zum Teil 60-70% Retourenquote. brauchte. Bei Klamotten. Bei Schuhen wahrscheinlich so bei 30, da gebe ich dir recht.
Okay.
Aber
okay.
Es ist tatsächlich so, dass bei so einem sag mal, Logistikdienstleister du rechnen musst, so ungefähr 18 bis 20 Euro Bearbeitungskosten für eine Retoure. Das bedeutet, Wahnsinn. Wenn du an einem Schuh, der quasi im Sonderangebot ist, wo du vielleicht noch, sagen wir mal, der kostet dann noch 49 Euro, wo du vielleicht noch 5 Euro Marge dran hast, ja, der kommt zurück. Da lohnt sich gar nicht, den in die Hand zu nehmen und umzuverpacken oder irgendwas damit zu machen oder aufzuarbeiten. Ja. Deswegen geht das Zeug in die Schredderei. So, jetzt überleg doch mal. Wahnsinn. Jetzt haben wir quasi 30% aller Schuhe, die online gekauft werden, die sind vorher auf einem Containerschiff und machen quasi 30% Volumen aus. Und wir wissen alle, dass die Containerschiffe mehr Dreck und CO2 machen als alle unsere Autos zusammen. Dann haben wir 30% Lagerkapazitäten, die hier vorgehalten und auch zum Teil geheizt werden. Ja. Dann haben wir 30% aller Schuhboxen in diesen DHL-Wagen und Hermes und wer auch sonst die Sachen ausfährt, die zweimal durch die Nation gefahren werden. Also einmal vom Zentrallager hin hier zu mir, an die Füße meiner Frau oder meiner Kinder und dann wieder zurück. So. Und das ist doch totaler Irrsinn. Also da ist doch der ökologische Fußabdruck, ich nenne es jetzt mal nicht Fingerabdruck, sondern tatsächlich Fußabdruck, ist doch skandalös, was jetzt Online-Klamottenhandel angeht. Ne? Und gibt es auch eine innovative Startup und jetzt, ich weiß auch nicht, warum ich immer wieder auf Köln komme, die große Überraschung aus Köln, beim letzten Mal vor ein paar Folgen sagtest du mir, DeepL ist aus Köln. Ne? Das Startup, um das jetzt geht, die heißt OneFit, also One wie die, also O-N-E, also wieder wie die Zahl 1 auf Englisch, FID, also Friedrich Ida Dora, also onefit.com. Und was die gemacht haben, total abgefahren, und zwar zusammen mit der RWTH Aachen, das ist ja eine der oder vielleicht sogar die renommierteste technische Universität in Deutschland, die haben sich überlegt, naja, wie kann man denn diese Retourenquote, was brauchen wir denn dafür? Man muss quasi einmal wissen, ja, wie groß ist so ein Schuh wirklich? Also das wissen wir ja selbst alle. Wenn ich jetzt, ich habe Größe 43 und Plattfüße und hohen Spann, also wenn ich jetzt quasi den von Nike kaufe versus Adidas versus Reebok versus Brooks, da passt ja jeder anders. So, also das kann ja gar nicht hinhauen. Haben die erstmal Folgendes gemacht, die haben einen Computertomographen, der mehrere Tonnen schwer ist, gebaut, der Schuhe in Boxen scannt. Also das heißt, die berechnen das Innenvolumen von Schuhen erstmal, ne? Also wie hoch, wie breit, das ist schon mal das eine. So, was fehlt jetzt noch? Was musst du jetzt noch genau wissen? Was meinst du?
Den Fuß.
Ja, den Fuß.
Das ist der Fuß.
Genau. Dann haben sie einen neuartigen 3D-Scanner gebaut, der deine Füße vermisst. Und zwar jetzt nicht so, wie du das kennst, beim Einlagen gegen Plattfüße holen, beim Sanitärhandel, dass du dich da reinstellst und dann schnitzt da einer dir eine Einlage. Nee, das wird per Scanner 3D vermessen. Und so kannst du quasi, kriegst du so eine eigene ID, also so eine Fitting-ID. Und wenn du diese ID hast, dann weißt du dann am Ende genau, welcher Schuh passt. Ne? Okay. Das ist natürlich unglaubliche, sagen wir mal, Einsparpotenziale und auch CO2-Einsparpotenziale. Ja. Also angefangen bei den Containerschiffen, die irgendwie Dreck in die Luft blasen, bis hin zu den DHL-Leuten, bis hin zu der Zeit, die wir brauchen, um die Päckchen wieder zur Post zu bringen. Also das halte ich auch für eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Sehr, sehr coole Idee.
Absolut.
Denn überleg mal, da geht ja noch weiter. Dann kannst du dann irgendwie auch deine Hände, deinen Oberkörper, deine Beine scannen lassen. Das bedeutet, diese Verknüpfung und diese Benefits, A, dass die Sachen besser passen und B, vor allem weniger Müll produziert wird und Schuhe und Klamotten geschreddert werden. Das ist doch irre. Das ist doch total irre.
Ja. Du kriegst im Prinzip für dann später für alles eine ID und du gehst durch den Katalog und hängst deine ID dran und dann sagt dir das System sofort, passt oder passt eben nicht.
Genau, und da hast du quasi keine Retouren mehr oder halt, es sei denn dir, die Farbe kommt anders.
Sehr cool.
Also das hat ja indirekt jetzt mit Lieferdiensten zu tun, aber mit der Optimierung in jeglicher Form und das kann mir doch keiner erzählen, dass wenn du bleiben wir mal 30% bei Schuhen oder oder mehr als 50% bei anderen Klamotten, dass sich das nicht durchsetzen wird, weil ja das ist ja irre, was da alles geschrottet wird und geschreddert wird.
Ja, klar.
Da hast du so wie heute Flugscham und Zugstolz, hast du dann quasi dort auch irgendwann mal
Retourenstolz,
genau. Kriegst du so einen Score. Meine Retourenquote ist unter 10%. Kannst du dann bei Facebook dranhängen. Meine Güte.
Cool.
Naja, siehst du, es gibt also immer noch gute Ideen.
Aber da tut sich vieles. Genau. Ne? Da tut sich vieles.
Gute Ideen und gute viele Dinge, die man machen kann, mit Technologie verbessern kann.
Genau.
Und packen wir mal die in die Shownotes rein, ne? Die URLs.
Absolut.
Vielleicht auch als Inspiration für andere Gründer oder andere Menschen, die sich fragen, was kann man denn jetzt in dieser Zeit oder aus dieser Zeit Schönes machen.
Ja, klar. Ne? Spannende Themen. Ich finde es vor allen Dingen gut, man sieht, es passiert was. Ja? Und es passiert im Moment sehr, sehr viel. Ich sage ja immer, diese Exponentialität in der Entwicklung wird auch getrieben, gerade auch durch Corona. Corona ist ein Booster an vielerlei Stellen. Dummerweise nicht nur im Guten, sondern auch im Schlechten. Also wir haben das ja gehört, ne? Trump, ne? Der sich da inszeniert. Ich fand es ganz schrecklich, diese Woche nochmal zu lesen, dieser Rechtsextremismus in der Polizei. Und unter uns gesagt, ich bin totaler Freund unserer Polizei, weil ich glaube, das ist eine Ordnungsmacht. Die Jungs sind oft und Mädels sind oft sehr alleine gelassen von uns. Ja. Ne? Die müssen vieles ausbaden, was wir in der Politik, was die Gesellschaft verbockt. Ja, weil das sind halt immer die, die nachher an der Front stehen und sich im Zweifelsfalle dann am Braunkohletagebau von den Kindern eins auf die Mütze geben lassen müssen. Also keine schöne Geschichte, wenn man die so alleine lässt. Gleichzeitig muss ich aber sagen, wenn Seehofer sagt, er sehe kein strukturelles Problem im Rechtsextremismus, dann muss ich sagen, Achtung, Achtung, Achtung.
Ja.
Das haben wir schon mal gehört. Ja. Ne? Ich denke nur an NSU 2, ne? Was da jetzt wieder passiert. Die E-Mails, die von Polizeibehörden rausgingen, ne? Oder die abgefragt wurden, die E-Mail-Adressen von Polizeicomputern. Und zwar scheinbar ja nur in wenigen Polizeidienststellen, aber da war das scheinbar Standard, Hausrecht sozusagen.
Ja.
Hochbedenklich und ich denke, Seehofer sollte dringend hier nochmal nachschauen und auch diese Studie, die ja angeregt wird, von vielerlei Seiten in Auftrag geben, um sich der Sache wirklich mal systematisch zu nähern. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, mich schockiert dann immer wieder auch der Journalismus, die Journalisten, die wie so Lemminge dann über solche Themen herfallen, wenn es dann mal kritisch ist und eine Woche später wird eigentlich nicht mehr drüber berichtet. Ja? Und das macht mich richtig wahnsinnig, ne? Dass so Themen, die hypen so durch und dann sind sie weg. Und dann hörst du auch nichts mehr davon, als wäre das Thema nicht mehr existent. Tatsache ist, Rechtsextremismus, Corona, Grenzwertdiskussionen, Verleugner in jeder Art und Weise. Ne? Denk nur mal an diese Organisation Q, diese verrückten Amerikaner. Ja. QAnon, die einfach quasi gegen alles sind und alles verleugnen. Und ich sag mal, da wäre es wichtig, dass Journalismus gegen ansteht und aufsteht und sagt, wir müssen diese Lügen endlich mal wirklich verifizieren und offenlegen und bloßstellen.
Ja.
Weil da entsteht was, das ist
übel. Das ist übel, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, gerade auch zum Thema The Social Dilemma, dass das wahnsinnige Falschmeldungen einfach mehr klicken und mehr Rage erzeugen als ein Fakt, als eine Wahrheit. So.
Ja,
und damit ist letztlich, und das ist das, was ich so schade finde, dass der Journalismus da quasi sich so schon mit begnügt, dort quasi mitzusingen oder dagegen zu sprechen, ja, oder das als Hauptthema zu machen, statt mal wirklich relevante, wichtige Themen, wie du schon so schön gesagt hast, auch mal dauerhaft irgendwie zu beleuchten, ja, und nicht nur von einer Sensationsmeldung zur nächsten zu springen. Ja. Aber das ist absolut für mich auch wirklich, und auch jetzt dieser Fall mit Trump und in der Klinik, das zeigt mir selbst auch, fällt mir sehr, sehr schwer, überhaupt noch zu bewerten, was ist denn jetzt wahrhaftig und was nicht. Also es fällt selbst mir als aufgeklärten Mitteleuropäer inzwischen, denke ich mir auch so, ja, ist das jetzt, also ist das jetzt Meta, ja, ist das jetzt witzig, genau, ist das jetzt Satire, ist das jetzt inszeniert, ist das jetzt wahr? Also da kann man am Ende sich fast nur noch auf sein Bauchgefühl verlassen, aber das ist tatsächlich ein Problem unserer Zeit und das haben wir den aktuellen Medien wie Facebook, Instagram zu verdanken, dass dort unkontrolliert letztlich fast alles rausgeballert werden kann, ne?
Ja, das ist so, ne? Und ich nenne das oft Klickjournalismus, ne? Der ist nur auf Effekttaschen, wo mir das übrigens am brutalsten auffällt, wo ich mich auch am stärksten gegen wehre. Ich verweigere mich inzwischen sogar fast dazu. Ich gucke mir die Bild-Zeitung jetzt wirklich gar nicht mehr an, weil was da für ein Schrott drin steht und da siehst du, wohin dieser Klickjournalismus führen kann. Das ist übelste Art, ja, und da muss man sich dringend, dringend
ja, das, die haben es ja im Prinzip erfunden, also damals auch schon mit, im Print. Ja, also die können dich groß machen und dann alle, und ein paar Wochen später, wenn du nicht mehr mit denen reden willst, dann machen sie dich fertig. Mhm. Also die können ja Leben auch zerstören, das haben wir oft genug schon erlebt in der Geschichte. Ja. Nee, also da, das ist schwierig, da ist tatsächlich also das Thema Medienkompetenz. Mir graust es ein bisschen davor, wie man das den Kindern am besten beibringen soll, um jetzt quasi zu sehen, was ist denn jetzt hier echt, ja, und was nicht.
Naja. Absolut.
Haben wir noch ein paar, Tops und Flops der Woche? Ich habe noch einen Top der Woche.
Ja, bitte.
Heute zum Abschluss. Heute machen wir ein bisschen kürzer, haben wir gesagt. Top der Woche war, also im vergangenen Freitag waren wir eingeladen. Wir waren das erste Mal wieder so essen in einer also auch unter Einhaltung von allen Sicherheitsbedingungen. Das war in einem größeren Saal eines größeren Hotels in Mannheim. Da gab es eine Jazzsängerin, die saß da in der Ecke und hat da gesungen und alles. Und dann, als der Abend dann weiter fortgeschritten war, meine Frau hat das dann beobachtet, dann fingen quasi die Menschen an, an ihren Stehtischen beziehungsweise an ihren Sitztischen zu tanzen. Also man hat gemerkt, also hat sie gemeint, und das finde ich eine gute Beobachtung, wenn schon also deutsche Hausfrauen anfangen im Restaurant einfach so aufzustehen und zu tanzen, dann merkt man, es ist dringend. Ja, jetzt ist es langsam wirklich dringend, mal ein bisschen Entertainment zu haben und mal wieder rauszugehen. Das war für mich so ein Top der Woche, das zu sehen, dass es der Mensch immer noch das Bedürfnis nach Lebensfreude hat und nach sich ein bisschen zu feiern und rauszugehen.
Also mein Top der Woche war diese Woche hier in Hennef. Es ist ja eine 40, 50.000 Seelen Stadt hier in Nordrhein-Westfalen. Und es war am Sonntag Flohmarkt. Und die Stadt war voll. Es war auch ein schöner Tag. Also der Sonntag, die Sonne lachte sozusagen, war zwar ein bisschen bewölkt. Und meine Tochter verkaufte Sachen, unter anderem vieles aus unserem Keller. Und die hat mit unglaublicher Euphorie, hatte quasi gemeinsam mit dem Enkel einen Stand aufgemacht und sie hat richtig viel verkauft. Und sie hatte richtig Spaß dabei. Und ich bin nachher in unseren Keller gegangen und habe festgestellt, endlich wieder ein bisschen mehr Platz.
Das ist gut.
Ne, weil wir wundern uns ja immer, wo wir die ganzen Tausende von Dingen haben. Vieles davon ist im Keller oder auf dem Dachboden.
Ja, ja.
Aber jetzt ist es im Keller zumindest schon mal sehr viel weniger. Das Einzige, was nicht gelaufen ist und was sie sagt, was auch nicht geht, die ganze CD-Sammlung von mir. Okay. Ich habe ja ein paar hundert CDs, Musik-CDs, die habe ich alle digitalisiert. Keiner kauft mehr CDs.
Klar.
Auch nicht eine für einen Euro.
Ja.
Und du weißt, wir haben damals 30 Euro bezahlt. Ne? Aber es ist nichts mehr wert. Selbst die Kids, die streamen nur noch ihre Sachen. Also das war für mich aber wirklich auch ein Top- und Aha-Erlebnis. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie da so kräftig Kasse gemacht
hat. Das ist
aus dem Keller.
Sehr gut, sehr gut. Na dann, dann wünsche ich dir noch eine gute Restwoche. Ja. Und
danke,
nächste Woche haben wir wieder einen Gast, einen prominenteren Gast, kann ich jetzt schon mal verraten.
Ja,
freue ich mich auch drauf. Und ich wünsche allen, die uns zuhören, danke für die Treue. Unser lieber Podcast hat sich toll entwickelt und wir freuen uns auf die nächsten Folgen, auf die nächsten Gäste und ich wünsche allen noch eine gute Restwoche.
Super, Roland, danke dir.
Bis bald. Tschüss.